Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Wie steht es um die Medienvielfalt? Wie lassen sich seriöse von unseriösen Quellen unterscheiden? Erodiert die vierte Gewalt? Das sind Fragen, mit denen sich die Journalistin Alina Fichter auseinandersetzt. Ich darf Sie ganz herzlich in SWR1 Leute begrüßen. Schönen guten Morgen.
Vielen Dank, schön da zu sein.
Sie halten zu diesem Thema heute Abend im Bilderhaus Gschwendt im Ostalbkreis auch noch einen Vortrag. Und Ihre Medienvielfalt, muss man sagen, Sie haben auf der Deutschen Journalistenschule sind Sie gewesen. Sie haben studiert in Paris und in Köln, Volkswirtschaftslehre, sind in der Welt rumgekommen, haben mit Finanzthemen bei der Süddeutschen Zeitung begonnen, waren dann im Team der Chefredaktion bei Zeit Online und arbeiten jetzt für ein amerikanisches Start-up, das Newsseiten bewertet. Also Sie sind dahingehend viel rumgekommen, aber wie hat sich innerhalb dieser Zeit Ihr Blick auf die Medien und die Medienvielfalt verändert?
In der Zeit, also ich arbeite seit 15 Jahren ungefähr als Journalistin und seitdem hat sich wahnsinnig viel bewegt. Also das Spannendste finde ich da immer das Mediennutzungsverhalten und wie radikal sich das verändert und auch immer weiter verändern wird. Das hört nie auf. Das heißt, die Aufgabe von uns Medienunternehmen ist einfach genau zu gucken, wie erreichen wir die Menschen bei all den neuen Dingen, die da aufkommen. Jetzt ist TikTok ein Thema, die Tagesschau hat sich gleich draufgestürzt, das finde ich super.
Können Sie es kurz beschreiben?
TikTok ist ein soziales Medium, das kommt aus China. Da geht es darum, dass, das ist echt gar nicht so leicht zu beschreiben. Also es sind relativ kurze Videosequenzen, die häufig von Musik überdeckt sind und die Zielgruppe ist extrem jung. Also die Generation Snapchat sagt, sie sei zu alt für TikTok zum Beispiel. Und das wird nicht aufhören. Also es werden immer neue Dinge aufkommen und wir müssen als Journalisten versuchen, die Menschen und vor allem die jungen Menschen müssen einem ja am Herzen liegen, mit seriösen Nachrichten zu erreichen.
Wie haben Sie es vielleicht auch an sich selbst festgestellt, diesen Medienwandel, das Nutzungsverhalten, das sich verändert hat? Haben Sie es bemerkt an sich selbst?
Naja, man selbst ist ja gehört vor allem einer bestimmten Generation an, würde ich sagen. Ich bin kein Digital Native, aber habe natürlich das Internet irgendwie umarmt. Vor allem, Sie haben das erwähnt, weil ich sehr viel unterwegs war und natürlich dankbar war, als Facebook aufkam zum Beispiel mit Freunden aus Lateinamerika, die ich mit 16 kennengelernt hatte, während meines Schüleraustauschs verbunden zu sein. Aber ein Digital Native bin ich nicht. Das heißt, ich gehöre in erster Linie einer bestimmten Generation an, die mit dem Internet auf eine bestimmte Art aufgewachsen ist. Aber natürlich versuche ich als Journalistin alles auszuprobieren, was da so auf den Markt kommt.
Gab es einen Auslöser, dass Sie angefangen haben, sich Sorgen zu machen um die Medienvielfalt?
Ja, also es gab einen bestimmten Moment und das war für viele, glaube ich, ein total einschneidender Moment. Und das war die Wahl Donald Trumps zum Präsident in den USA. Also Sie fragen nach der Medienvielfalt, da ging es mir vor allem auch um die Desinformation natürlich. Ne? Da war ich in den USA, im Silicon Valley. Wir hatten am Tag zuvor noch einen Professor der Stanford-Uni bei uns, Stipendiaten, das ist so ein Stipendium für Medieninnovation, Jonas Knight Fellowship heißt das. Und der hatte uns gesagt, wir im Silicon Valley, niemand kann besser die Daten auswerten weltweit und ich kann Ihnen versprechen, Hillary Clinton wird gewählt werden. Und dann wissen wir, was das Ergebnis war. Alle waren schockiert. Und dann wurde so nach und nach ja erst aufgearbeitet, was Desinformation für eine Rolle gespielt hat damals. Und gleichzeitig ist die USA uns ja immer 2 bis 10 Schritte voraus. Das gilt auch für die Medienentwicklung und auch für die Medienkonsolidierung. Und 12 der Stipendiaten waren Amerikaner, von denen sehr viele erzählt haben, dass ihre Redaktionen um die Hälfte eingedampft worden sind in den vergangenen 10 Jahren. Und das natürlich besorgt einen das.
Ja, und das Stichwort Amerika fiel jetzt ein paar Mal. Sie arbeiten für ein amerikanisches Startup, was sich NewsGuard nennt. Davon werden die wenigsten etwas gehört haben. Was macht NewsGuard?
NewsGuard hat das Ziel, die Verbreitung von Desinformationen einzudämmen. Das halte ich für eines der allerwichtigsten Themen für die Gesellschaft heute, weil Desinformationen reale Folgen haben, ganz fatale reale Folgen. Und wir versuchen das, indem wir Webseiten sehr genau, wirklich sehr, sehr genau in einem sehr aufwendigen Prozess prüfen, auf ihre Glaubwürdigkeit und auf ihre Transparenz hin und dann ein grünes oder ein rotes Label vergeben, je nachdem, wie glaubwürdig und oder transparent sie arbeiten.
Wie lässt sich denn Glaubwürdigkeit und Transparenz überhaupt messen?
Ja, das ist eine hervorragende Frage, die natürlich bei uns intern für sehr viele Diskussionen gesorgt hat und aber auch extern. Und wir gehen sehr offen damit um. Also wir sind auch immer dankbar für Hinweise und so weiter. Aber wir haben ein System entwickelt, das, denken wir, sehr gut funktioniert. Wir prüfen die Webseiten anhand von 9 ganz neutralen journalistischen Qualitätskriterien. Da geht es um Dinge wie werden falsche Informationen systematisch verbreitet, wird verantwortungsvoll mit Nachrichtenquellen umgegangen, werden Eigentumsverhältnisse offengelegt, auch sowas wie werden Meinung und Nachricht unterschieden und so weiter. Und das gehen wir durch und prüfen das eben sehr genau.
Ich habe das jetzt mal ein paar Tage lang getestet und erstaunlich war dann, die meisten Seiten bekamen einen grünen Haken und man muss dann wirklich ins Detail gehen, um überhaupt auch rote Haken zu finden. Beispiel, die Bild-Zeitung hat einen grünen Haken. Woran machen Sie diesen grünen Haken fest?
Also vielleicht nochmal vorab, es gibt sehr viele Seiten, die in Deutschland auch einen roten Haken bekommen haben, ne? Und das ist leicht einsehbar für Nutzer. Die müssen einfach nur über ihre Facebook-Timeline scrollen und dann sehen sie grün oder rot. Also es ist sehr leicht einsehbar.
Ich habe jetzt überhaupt kein Facebook, also es geht auch ohne?
Genau, oder auf der Google-Suche oder wenn man direkt die Webseiten ansteuert, ne? Das ist ganz leicht zu sehen. Und dann arbeiten wir aber auf drei Ebenen. Also die erste Ebene ist, das muss man vielleicht vorab erklären, die erste Ebene ist eben, wenn man irgendeine Webseite ansteuert oder Google-Suche oder so, da sieht man rot oder grün. Und dann kann man aber tiefer gehen und sieht, welches Qualitätskriterium haben wir als grün und rot betrachtet. Das kann man sich als Nutzer im Detail angucken. Und dann die dritte Ebene ist, wir schreiben Mediensteckbriefe, nennen wir das. Das heißt, allein beim Spiegel sind es 5 Seiten, wo der Nutzer nachlesen kann, was wir wie geprüft haben. Jetzt haben Sie gefragt, die Bild-Zeitung, die hat insgesamt ein grünes Label bekommen, weil sie insgesamt transparent und glaubwürdig arbeitet. Das bedeutet nicht, dass sie jetzt, was weiß ich, einen Reporterpreis vielleicht für manche Stücke verdient hätte. Uns geht's nicht darum, die Qualität von Journalismus zu prüfen und zu bewerten, sondern uns geht es darum, anhand dieser Qualitätskriterien zu sagen, kann man diesem Medium grundsätzlich trauen oder nicht.
Aber heißt das nicht, dass Sie im Grunde ein falsches Bild erzeugen? Weil es heißt ja nicht, wenn es einen grünen Haken hat, dass die Informationen auf dieser Seite korrekt sind. Erzeugen Sie ein falsches Sicherheitsgefühl?
Ganz sicher nicht. Nee, das denken wir nicht. Weil wir schon sehr klar machen, dass wir die Markenebene überprüfen und dass wir keine Fact-Checker sind. Also Korrektiv zum Beispiel, die tollen Kollegen, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, die sagen, ein Artikel ist richtig oder falsch. Wir sagen, eine Marke ist grundsätzlich vertrauenswürdig oder nicht. Und worum es eigentlich geht, um das auch mal klar zu machen, nehmen Sie die Epoch Times im Vergleich zur Bild-Zeitung. Die Epoch Times ist eine Webseite, die extrem stark verbreitet wird in Deutschland. Also ganz oben dabei, unter den ersten 10 am weitesten verbreiteten Webseiten in Deutschland. Und da geht es um echte Verschwörungstheorien. Da geht es um das Pizzagate und so weiter. Also Verschwörungstheorien, die dazu führen, dass Menschen möglicherweise falsche Wahlentscheidungen treffen. Das ist eine ganz andere Ebene als die Bild-Zeitung, die man für viele Dinge kritisieren kann, aber nicht dafür, Verschwörungstheorien zu verbreiten.
Wie umfangreich checken Sie denn Nachrichtenwebsites?
Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, den wir da vornehmen. Der dauert meistens so eine Woche pro Seite, also pro Webseite. Und es beginnt mit einem Analysten, der sich anhand der neuen Qualitätskriterien genau anguckt, wie die Seite arbeitet. Sobald dieser Mediensteckbrief, den der dann erstellt und der allein beim Spiegel 5 Seiten lang ist, fertig ist, wird er geprüft und zwar zunächst mal von den Gründern selbst. Also Steve und Gordon in den USA lesen sich wirklich jeden Mediensteckbrief durch. Dann von einem Redakteur in den USA und in Deutschland lese ich auch alle Mediensteckbriefe durch und redigiere die und prüfe die sehr genau. Und jedes Mal, wenn wir etwas finden, wo ein Medium nicht transparent oder glaubwürdig arbeiten, konfrontieren wir auch. Also dann sprechen wir mit den Leuten und sagen, guck mal, wir haben dieses und jenes gefunden, wie steht ihr dazu und binden das dann ein.
Sie haben die Investoren gerade angesprochen, 2 Amerikaner. Haben Sie Stephen Brill mal persönlich getroffen?
Ja, habe ich. Also Stephen Brill ist der CEO und es stimmt, er hat auch investiert in seine eigene Firma. Die Investoren sind unter anderem die Knight Foundation und andere mehr. Stephen Brill ist vor allem der Gründer und CEO und den habe ich getroffen, weil er für den Deutschland-Launch auch nach Deutschland kam und das war eine total spannende Begegnung. Der ist 65 und hat alles erlebt, was man in einem Journalistenleben so erleben kann. Das ist wirklich extrem spannend und wirft dann mit Namen um sich. Er hat irgendwie Jill Abrahamson, die New York Times Chefredakteurin, später als Praktikantin mal angestellt. Der ist vernetzt wie kein Zweiter und einfach ein unglaublich spannender Mann und ich finde es toll, dass er, obwohl er sich eigentlich längst hätte zur Ruhe setzen können mit dem Vermögen, das er hat und auch mit dem, was er schon alles vollbracht und gemacht hat, der könnte hauptberuflich angeln gehen. Aber er findet dieses Thema, Desinformation zu bekämpfen, so wichtig, dass er sich da nochmal richtig reinhängt.
Ja, er wird beschrieben und sieht sich selbst als Kettenhund des amerikanischen Journalismus. Und er hat sich Sponsoren gesucht. Und wenn man jetzt mal auf den Vorstand schaut von NewsGuard, da sitzen Leute wie ein ehemaliger NATO-Generalsekretär, ein früherer CIA-Direktor, ehemaliger NSA-Chef, die ehemalige Redenschreiberin von Condoleezza Rice. Und da schreibt die Kritik, also das sind Personen, die bislang nicht als journalistische Tugendwächter aufgefallen sind, sondern als Spezialisten für militärische Aufgaben und nationale Sicherheit der USA. Als wie unabhängig verkauft sich NewsGuard denn?
Also das ist nicht der Vorstand, sondern das ist der Aufsichtsrat. Das heißt, da geht es eigentlich nur darum, dass sich Steve und Gordon immer wieder mal Rat holen von den Leuten, wenn es gerade irgendwas gibt, was wichtig ist. Und dafür eignen sich die Menschen, die sie gerade aufgezählt hat, und auch ich sitze ja im Aufsichtsrat, total hervorragend. Also Michael Hayden haben sie gerade angesprochen, ehemaliger NSA-Chef, der hat ein fantastisches Buch geschrieben über die Verbreitung von Desinformation. Das heißt, und der kennt sich natürlich super aus mit Information und Desinformation, ist ja klar. Und ich habe den getroffen kürzlich, als ich in den USA war. Und das ist ein super kluger Mann, den Steve schon sehr lange kennt. Das heißt, ich glaube, dass das wichtig ist, dass der im Board sitzt bei uns.
Bei Stephen Brill war es so, dass er vor 20 Jahren schon ein medienkritisches Magazin rausgegeben hat. Und da hat er zum Beispiel über Bill Clintons Sexskandal geschrieben und versäumte im Artikel zu erwähnen, dass er Bill Clinton im Wahlkampf finanziell unterstützt hatte. Wobei er ja für absolute Transparenz stehen will. Also auch insofern muss man seine Person hinterfragen.
Ich finde nicht, dass man wegen eines Fehlers, der wie lange, haben Sie gesagt, liegt es zurück, eine ganze Person hinterfragen muss. Das würde ich anders sehen. Das ist ganz sicher ein Fehler, den Sie erwähnt haben. Allerdings arbeitet Steve jetzt nicht mehr als Journalist, sondern als CEO von einem Startup. Und dieses Startup NewsGuard ist extrem transparent. Da können Sie auch, also wenn Sie unsere Arbeitsweise angucken, wir haben gerade über die Bild-Zeitung gesprochen, die wurde ziemlich viel natürlich kritisiert, als wir gesagt haben, aus unserer Sicht arbeiten die grundsätzlich transparent und glaubwürdig. Danach haben wir natürlich bei NewsGuard auch extrem viel diskutiert darüber. Und dann angepasst, dass wir im kommenden Jahr nicht nur grün und rot zeigen wollen in den Labels, sondern auch die Punktzahl, die ein Medium erreicht. Das heißt, wir arbeiten extrem transparent und dass Steve da einen Fehler gemacht hat, voll einverstanden.
Wenn man dann weiterguckt und sucht, also es gab zum Beispiel den Verweis über Bildblog im Juni, dass diese Seite noch bewertet wird. Diesen Verweis gibt es aktuell immer noch. Und die Medienkritiker Media Matters, die wurden in 4 von 9 Kriterien negativ bewertet. Die Seite hatte unter anderem Fox News in einer Studie zahlreiche Falschmeldungen nachgewiesen. Und da bekommt man so den Eindruck, ja, diese Seiten sind Medienwächter, werden nicht oder schlecht bewertet. Ist das womöglich eine Konkurrenz für NewsGuard?
Nö, überhaupt nicht. Also Ihre Frage zielt jetzt darauf ab, warum wir Bildblog noch nicht bewertet haben. Das machen wir noch. Also wir kommen einfach gar nicht hinterher. Wir haben allein in diesem Jahr fast 200 Seiten bewertet. Das heißt, wir kommen nicht hinterher. Da stehen noch einige Seiten aus.
Die Frage zielte auch darauf ab, warum Medienkritiker wie Media Matters in 4 von 9 Kriterien als negativ bewertet wurden.
Das fällt jetzt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Da kann ich leider gar nichts dazu sagen. Das ist ja in den USA.
Die Gesamtauflage der deutschen Tagespresse sich seit dem Jahr 2000 fast halbiert hat. Das sind dramatische Zahlen. Sie versuchen, die Menschen zu erreichen mit unterschiedlichen Medien. Sie haben bei Zeit Online in der Chefredaktion an dem Bezahlsystem Z+ gearbeitet, aber auch an Videoinhalten, an Podcasts. Spaltet sich die Mediennutzung in verschiedene Lager? Wie beobachten Sie das?
Ja, das denke ich schon. Also ich mag gar nicht so gerne so Bedrohungskulissen und Untergangsszenarien. Da sind wir Journalisten extrem gut drin. Und es gibt in der Tat viele Dinge, die uns besorgen müssen. Sie haben gerade gesagt, wie stark die Auflagen zurückgegangen sind. Und Sie haben das Bezahlmodell erwähnt. Natürlich müssten die Verlage, die privaten Verlage, anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sich auch um Geschäftsmodell wirklich kümmern. Ich finde aber gleichzeitig, dass wir in einer extrem spannenden Zeit sind, weil die Tatsache, dass verschiedene Lager entstehen, haben Sie gesagt, und ich würde sagen, das sind nicht nur 2 mit Online und Linear oder Online und Print, sondern das sind wahrscheinlich 50 verschiedene Lager, weil jeder auch im Online Nachrichten sehr, sehr anders konsumiert. Jeder hat ein anderes Nutzungsverhalten. Und das ist ja auch was total Tolles und super Spannendes. Und ich finde deshalb die Zeit auch so spannend, weil wir als Medien versuchen können, besser zu verstehen, was unsere Nutzer wirklich, wirklich brauchen und wie sie es wollen. Und darauf ansetzen, digitale Formate und Produkte entwickeln, das finde ich ist super spannend.
Wohin hat es sich denn entwickelt? Welche Antworten haben Sie finden können in Ihrer Recherche? Was braucht der Nutzer und was will der Nutzer?
Das ist eben extrem unterschiedlich, je nachdem, wie er lebt. Also zum Beispiel braucht eine junge Mutter was ganz anderes als ein 60-Jähriger, der sich überlegt, jetzt in Rente zu gehen und der auch mit einem ganz anderen Mediennutzungsverhalten aufgewachsen ist. Ne? Das heißt, was wir uns immer genau angucken müssen, ist, wie ist das Mediennutzungsverhalten, also das Tatsächliche, weil ich glaube nicht, dass wir Gewohnheiten verändern können oder müssen. Und dann, was sind die Interessen, die wirklichen Interessen? Und damit zu experimentieren und Dinge rauszufinden. Also wir haben zum Beispiel bei Zeit Online gesehen, dass sich sehr gut Probeabos verkaufen lassen, und das haben auch andere Zeitungen inzwischen erkannt, mit Themen, die den Menschen erklären, wie sie ein besseres Leben führen können. Die New York Times hat ein Smarter Living Ressort eingeführt, und das sind Dinge, die Menschen einfach einen Zusatznutzen bieten. Und das finde ich toll, dass wir jetzt gezwungen sind als Medien, diesen Zusatznutzen einfach nochmal zu überdenken. Was wollen die Menschen?
Aber Hauptaufgabe sind natürlich auch die Nachrichten und die Berichterstattung. Und wenn Sie sagen, Gewohnheiten verändern sich nicht, haben sich Gewohnheiten nicht dahingehend schon verschoben, dass unser Nutzungsverhalten ein anderes ist?
Ich glaube, Gewohnheiten verändern sich total extrem. Ich glaube, dass wir als Medien nicht den Anspruch haben dürfen, den Menschen zu sagen, wie sie Medien nutzen sollten, sondern dass wir da ansetzen müssen, wo sie eben sind. Damit meine ich, wir können jetzt nicht einem 20-Jährigen sagen, guck lineares Fernsehen. Hier um 20.15 Uhr kommt der Tatort, guck ihn. Das meine ich damit. Wir können nicht das Nutzungsverhalten verändern. Aber grundsätzlich, wenn man die ganze Gesellschaft anguckt, dann verändert sich das Mediennutzungsverhalten extrem und wird auch immer weiter sich verändern. Da müssen wir wachsam sein.
Sie sagen, die Medienvielfalt zu sichern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und dazu braucht es verbindliche Spielregeln. Desinformation und Informationen voneinander zu unterscheiden, ein ganz wichtiges Feld. Sprechen wir mal über die Desinformation. Wie machen Sie die aus?
Naja, Desinformationen sind Falschnachrichten, also falsche Nachrichten, die das Ziel haben, die Meinung von Menschen zu manipulieren. Ungefähr so steht es, glaube ich, im Duden. Und der Begriff Fake News hat ja inzwischen auch in den Duden geschafft. Das heißt, es geht nicht um Fehler, die wir Journalisten durchaus auch mal machen, sondern es geht darum, dass eine Information wirklich eine Meinung in eine bestimmte Richtung manipulieren soll. Das ist Desinformation.
Und wie verbreiten sich Falschmeldungen? Gibt es darüber Untersuchungen, ob die sich eventuell schneller verbreiten als andere Informationen?
Also es gibt ein paar Beispiele, die da total interessant sind und die zeigen, dass emotionale Informationen, Desinformationen sich besonders schnell verbreiten. Also, oder anders gesagt, sie verbreiten sich besonders schnell, wenn sie emotional sind und wenn sie ein Wahrheitsgehalt beinhalten könnten. Ein Beispiel: bevor Donald Trump zum Präsident gewählt worden war, wurde kolportiert, dass der Papst ihn angeblich unterstütze. Das ist eine der Meldungen, die sich im Social Web am allerstärksten verbreitet hat in dieser Zeit. Und natürlich war sie nicht wahr. Und die ist eine klassische Desinformation, die hatte das Ziel, Trump zu unterstützen in diesem Wahlkampf.
Und eine Richtigstellung geht dann meistens unter, oder wie verhält sich das damit?
Ja, also wenn sich das so vielfach, millionenfach verbreitet hat, dann ist die große Frage, auch wenn es richtig gestellt wird, erstens erreicht es die Millionen von Menschen, die das gelesen haben, und zweitens glauben die das dann auch.
Gibt es Untersuchungen dahingehend woran es liegt? Also es hat ja anscheinend auch einen psychologischen Effekt, dass sich solche Meldungen schneller verbreiten. Inwiefern?
Naja, ich glaube, dass Desinformationen ganz häufig emotionalisieren. Sie sprechen zum Beispiel auch sehr, sehr häufig Ängste an. Es gibt in fast allen Ländern, großen westlichen Ländern, diese Desinformation des sogenannten großen Austauschs. Das ist ein Begriff, der von den Rechten stammt. Und in Großbritannien zum Beispiel wird verbreitet, dass muslimische Immigranten die weiße Bevölkerung so nach und nach ersetzten. Das ist statistisch gesehen so nicht, aber es spricht eine Angst an in der Bevölkerung, eine Angst vor Einwanderung. Und es gibt das Gleiche in den USA mit Immigranten aus Lateinamerika. Und das ist statistisch nicht belegbar. Und trotzdem verbreitet sich diese Desinformation immer weiter.
Wobei diejenigen, die diese Meldungen verbreiten, sicherlich von sich behaupten würden, ich verbreite nichts aus einer Angst heraus, oder?
Das kommt drauf an. Es gibt ja ganz unterschiedliche Quellen für Desinformation. Wir wissen ja heute, dass der Kreml selbst eine Quelle für Desinformation war. Das ist ja ein Informationskrieg, der da auch stattfindet. Also ein Eingriff von einem Staat in die Wahl eines anderen Staates im Fall vom Kreml und den USA. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Beweggründe, Desinformation in die Welt zu setzen. Ein Beweggrund kann auch sein, Geld verdienen zu wollen. Weil sich diese Informationen eben so gut verbreiten, kann man über Facebook, weil die Reichweite erzeugen, Geld verdienen und dann aber eben schon auch ein politisches Ziel, mit falschen Informationen Menschen zu einer bestimmten Wahlentscheidung zu führen.
Wir sprechen über Information und Desinformation und Medien und wie sehr das Thema Medien und Journalismus inzwischen spaltet, das erleben wir auch an den Hörerreaktionen, die hereinkommen. Zum Beispiel aus Konstanz schreibt Charlotte Weishaupt, ihr Gast jetzt, kein Journalist muss mir etwas erklären. Sie sollten berichten ohne ihren Sermon, das würde vollkommen reichen. Oder aus Albstadt schreibt Erich Mang, Fake, hallo Öffentlich-Rechtliche, euer heutiger Gast ist eine Marionette und sie weiß es nicht. Ist das etwas, was Sie häufig erleben, wenn Sie sich mit dem Thema Medien, Journalismus auseinandersetzen, dass so eine Pauschalkritik kommt?
Die gibt's immer wieder mal, ja. Also ich mache die Erfahrung, dass viele Menschen insgesamt das Establishment sehr kritisch sehen oder vielleicht auch bezweifeln. Was für eine Demokratie, finde ich, relativ gefährlich ist. Also wenn man aufhört, den Behörden, den Politikern und den Journalisten zu vertrauen, wem vertraut man dann eigentlich überhaupt noch? Mich würde natürlich interessieren, Marionette von was man da sein soll. Und ich begebe mich auch eigentlich schon immer total gern ins Gespräch mit solchen Menschen, weil man erklärt, dass wir als Medien total unabhängig sind. Also dass ich als Journalistin, egal wo ich gearbeitet habe, auch vollkommen unabhängig berichten durfte und mir niemand vorgeschrieben hat, worum es gehen soll oder wie ich Themen angehen soll, dann lernen die Menschen zumindest ein bisschen mehr von unserer Arbeit und können vielleicht wieder Vertrauen schöpfen.
Wie kann Vertrauen entstehen? Das ist ja die große Frage, mit der sich nicht nur die Medien beschäftigen, als auch die Politik.
Ich glaube, dass wir Journalisten besser erklären müssen, was wir eigentlich tun. Also wie hart wir zum Beispiel arbeiten, daran Fakten zu checken, dass wir immer mit mehreren Quellen sprechen, bevor wir eine Information veröffentlichen. Und ich glaube, dass vielen Menschen das nicht klar ist. Auch, dass es eine starke interne Pressefreiheit gibt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich noch bei der Zeit gearbeitet habe als Reporterin, da kamen immer wieder Leser zu uns, was ich toll fand, die der Ansicht waren, dass die Bundeskanzlerin dem Chefredakteur sagt, was berichtet werden soll. Und denen konnte ich dann glaubhaft machen, dass das nicht so ist und dass auch der Chefredakteur nicht eingreift, wenn ihm die Berichterstattung nicht passt. Im Sinne von, ich war ja Medienreporterin und habe manchmal vielleicht auch Dinge geschrieben, die er jetzt nicht so begrüßt hat. Und trotzdem gibt es eine ganz starke äußere und innere Pressefreiheit.
Und dennoch gibt es natürlich auch Kritik und es passieren auch Fehler. Es gibt zum Beispiel auch den Vorwurf und auch das Eingeständnis, dass eine Einseitigkeit geherrscht hat bei der Berichterstattung der Flüchtlingskrise 2015 zum Beispiel.
Das ist richtig und das kann ich auch wirklich gut nachvollziehen. Also Journalisten sind Menschen, wir sind keine Übermenschen. Ne? Das ist auch klar. Das heißt, wir machen Fehler. Wichtig ist, dass wir mit den Fehlern transparent umgehen und dass wir sie auch korrigieren.
Passiert das tatsächlich dann? Gerade jetzt in dem Bereich der Flüchtlingskrise kam doch so ein Eingeständnis relativ spät.
Das kam relativ spät. Das hätte früher kommen müssen. Und das kam vereinzelt auch früher. Also da wurde schon relativ früh diskutiert an vielen Stellen, dass wir als Journalisten da viel zu umarmend mit umgegangen sind und viel zu kritisch. Da war eigentlich der Wendepunkt die Silvesternacht in Köln, ne? Mit den Übergriffen und Angriffen, die da stattgefunden haben. Und ich glaube, aber jetzt ist die Berichterstattung schon sehr viel differenzierter geworden.
Und dennoch gibt es Studien, danach halten 75% der Befragten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für glaubwürdig und gleichzeitig sind 60% der Befragten überzeugt, dass Medien nicht unabhängig sind. Mhm. Wie erklären Sie sich so einen Widerspruch?
Also 75% sind ja erstmal wirklich richtig gut, ne? Da stehen wir deutlich besser da mit dem Vertrauen von Menschen in Medien, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als andere Länder. Das freut mich erstmal. Und der Widerspruch, das ist wirklich interessant. Also ich glaube, dass es eben eine Tendenz gibt, insgesamt durch die Filterblasen, die entstanden sind, auch durch soziale Medien, dass Menschen sich in ihre Wahrheitsräume zurückziehen, auch in ihre Filterblasen und sich dort gegenseitig ihre Meinungen bestätigen. Und das ist eine Gefahr.
Ja, und bereits mehr als die Hälfte der Jungen zeigt kein Interesse an Informationsmedien. Und die Gruppe ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Alina Fichter, das ist sicherlich eine Zahl, die Sie sehr besorgt, denn Sie wollen die Menschen auch erreichen mit Informationsmedien. Was glauben Sie, wie kann man die junge Generation erreichen?
Also diese Studie würde ich mir gerne nochmal genauer angucken, weil wenn Informationsmedien da steht, gehe ich davon aus, dass die Zeitung damit gemeint ist und das lineare Fernsehen. Und das würde mich gar nicht wundern, wenn die jungen Menschen da nicht hingehen. Ich habe den Eindruck, die jungen Menschen sind sehr gut informiert, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie sehr sie auch der Klimawandel umtreibt und wie sehr sie versuchen, da was zu erreichen.
Aber das ist jetzt speziell ein Thema, wenn es jetzt Nachrichtenlagen allgemein betrifft?
Das hängt ja eng zusammen mit der Nachrichtenlage. Man muss sich ja informieren, um da zu einer Meinung zu kommen, ne? Und das ist nur ein Beispiel. Und ich denke, dass die Jugend extrem interessiert ist. Und die müssen auch keine Zeitung lesen, um sich zu informieren, sondern die dürfen das ruhig auch anders machen. Viele gehen ja in die sozialen Medien zum Beispiel. Da ist es natürlich, gibt's schon Schwierigkeiten auch, ne? Weil es nicht wirklich eine Gatekeeper-Funktion gibt dort. Also es gibt niemand, der ihnen sagt, welche Information dort eigentlich wichtig und richtig ist.
Und die sozialen Medien nennen sich Medien. Sind das für Sie Medien?
Also die ziehen sich ja gerne auf den Standpunkt zurück, Facebook und Co., dass sie keine Medien, sondern Technologieunternehmen seien. Tatsächlich sind sie inzwischen Medienunternehmen. 2,5 Milliarden Menschen bekommen ihre persönlichen, aber auch nachrichtlichen Informationen über Facebook heute. Das ist unfassbar viel. Das heißt, ich glaube, dass man die viel, viel stärker zur Verantwortung ziehen müsste für die Informationen, zu denen eben auch falsche und Desinformationen gehören.
Wie könnte das aussehen?
Das ist eine hervorragende Frage. Das ist natürlich nicht einfach, weil es globale Unternehmen sind. Wir sind alle davon betroffen, von der Desinformation, die verbreiten, selbst in Myanmar oder in Indien oder in, also einfach alle Länder sind betroffen davon. Und natürlich gibt es keine globale Regierung, die jetzt entscheiden könnte, wie mit Facebook umgegangen wird. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass es in allen Ländern Politiker gibt, die sich digital sehr, sehr gut auskennen. Und man sieht ja leider, dass es nur begrenzt der Fall ist. Also bei den Anhörungen von Mark Zuckerberg vor dem Senat ist mir eine einzige Senatorin im Gedächtnis geblieben, die da wirklich, wirklich Ahnung hatte. Das war Alexandria Cortez. Und die anderen, die wussten zum Teil nicht mal, wie das Geschäftsmodell eigentlich aussieht wie von Facebook.
Und gerade die Algorithmen, von denen vieles bestimmt wird, auch die entwickeln sich natürlich immer weiter. Gibt es dahingehend Untersuchungen, was Algorithmen mit uns machen, wie sie entstehen und letztendlich von wem sie auch programmiert werden. Davon hängt das natürlich auch ab.
Ja. Programmiert werden sie von typischerweise Ingenieuren im Silicon Valley. Das sind ganz junge, weiße Männer. Das heißt, da gibt es natürlich einen gewissen Bias schon mal. Und dann hängt es ganz eng mit dem Geschäftsmodell zusammen. Facebook verdient Geld, indem es eine hohe Reichweite erzielt und viele Leute hält auf der Plattform. Das bedeutet, die Algorithmen müssen genauso programmiert sein, dass die Menschen haften bleiben dort. Und das tun sie, indem sie stark emotionalisierte Informationen dort konsumieren. Das heißt, ein Stück weit begünstigt das Geschäftsmodell von Facebook tatsächlich auch die Verbreitung von Desinformation.
Muss man da hinterfragen, inwiefern private Unternehmen überhaupt letztendlich Informationen verbreiten dürfen?
Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Also ich glaube, man kann nicht sagen, ein Unternehmen, das 2,5 Milliarden Nutzer hat, das machen wir jetzt mal dicht. Ich denke aber, dass wir das viel, viel stärker regulieren müssten. Wenn man sich überlegt, wenn in einer Zeitung ein Gastbeitrag Propaganda verbreiten würde, dann würde die Zeitung sofort natürlich verantwortlich gemacht und müsste dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert. Und das passiert bei Facebook ja nicht. Also Facebook verbreitet zum Beispiel politische Wahlwerbung, ohne sie auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Das geht nicht.
Jetzt haben wir noch gar nicht über Ihren persönlichen journalistischen Weg gesprochen, der ganz spannend ist. Denn Sie haben Volkswirtschaftslehre studiert in Köln und in Paris, waren an der Deutschen Journalistenschule. Was hat Sie denn eigentlich so brennen lassen für den Journalismus?
Das ist eine gute Frage. Also mir fällt sofort als allererstes ein, ich bin nach dem Abi ein Jahr durch Lateinamerika gereist und da ist mir ein Buch in die Hände gefallen. Das war die Biografie von Marin von Dönhoff, der ehemaligen Herausgeberin der Zeit. Das habe ich gelesen und war total überrascht über ihren Weg. Und man muss vielleicht dazu sagen, ich bin damals mit dem Pferd durch Ecuador geritten, 6 Monate lang. Und das Buch handelte auch von dem Ritt aus dem Osten von Frau Dönhoff, sodass ich mich sehr gut identifizieren konnte mit ihr. Und dann sprachen auch diese hohen Ideale raus, also wie wichtig Journalismus, Information, wahre Information, Reflexion für eine Gesellschaft ist. Und ein zweiter Grund ist, ich bin einfach super neugierig und Fragen stellen dürfen, sich informieren dürfen, halte ich für das größte Privileg überhaupt.
Ist damals auf Ihrer Reise dann auch der Traum entstanden, mal bei der Zeit zu arbeiten? Denn Sie haben ja sowohl für die Zeit geschrieben und waren dann auch später in der Online-Chefredaktion der Zeit.
So konkret ist der Wunsch damals nicht entstanden. Also ich glaube, so hoch hätte ich damals nicht getraut, mich zu greifen, sozusagen nach den Sternen, sondern das hat sich alles entwickelt. Also ich habe auch immer so zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Journalismus dann lange noch gehadert. Und dann war es aber irgendwann klar, ich gehe in Journalismus.
Sie haben dann erstmal über Finanzthemen berichtet. Wir haben gerade über das nicht vorhandene oder wenig vorhandene Interesse von jungen Menschen an politischer Berichterstattung, an Nachrichten darüber gesprochen. Was hat denn Ihr Interesse daran geweckt?
An Finanzthemen?
Finanzthemen oder auch politische Themen, Nachrichten generell.
Mhm. Ich glaube auch, das waren vor allem meine Reisen. Also zu sehen, wie privilegiert, wie unglaublich privilegiert wir in Deutschland größtenteils zumindest leben und ich ganz bestimmt. Ich bin im Chiemgau aufgewachsen, total schönes Fleckchen. Und dann war ich da plötzlich als 16-Jährige in Lateinamerika und habe zum ersten Mal Armut irgendwie mitgekriegt und die Folgen davon. Da fängt man einfach an, sich Gedanken zu machen. Was läuft da schief? Wieso gibt es so ein großes Ungleichgewicht auf der Welt? Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Das ist, glaube ich, bis heute auch ein starker Treiber für mich.
Wo Sie gerade privilegiert ansprechen, ist das vielleicht auch eine Perspektive, die vielfach von Journalistenseite angenommen wird, weil Sie aus einer privilegierten Situation heraus berichten können?
Ja, das ist richtig. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist, dass die meisten Journalisten einen sehr ähnlichen Hintergrund haben. Und da nehme ich mich auch gar nicht aus. Also häufig kommen Journalisten ja aus Akademikerfamilien, haben vielleicht Politik studiert, vielleicht auch VWL, wählen das Gleiche, leben gleich und so weiter. Und das ist ein Riesenproblem, weil natürlich die Empathie dann für Menschen, die ganz anders aufgewachsen sind und leben, ein Stück weit schwieriger ist. Also man einfach aus der eigenen Lebenswelt berichtet. Und so entstehen zum Beispiel auch so Hype-Themen, wenn Sie sich erinnern, als diese Elektroroller nach Deutschland gekommen sind. Für die allermeisten in Deutschland, glaube ich, sind die vollkommen egal. Aber sehr viele Journalisten leben in Berlin, Prenzlauer Berg. Da stehen die überall auf den Gehsteigen rum. Das heißt, plötzlich haben alle darüber berichtet. Und da müssen wir uns, glaube ich, häufiger auch selbst reflektieren, ganz kritisch auch, und gucken, wie wichtig ist das eigentlich wirklich für die Menschen, worüber wir berichten.
Auch eine Berichterstattung, die häufig auf Stadt bezogen ist, kommt das Land zu kurz? Wo sehen Sie da Felder?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Das Land, die Region und so weiter. Wir haben über die USA gesprochen, weil mich auch natürlich auch das umgetrieben hat, weil ich das Jahr der Trump-Wahl dort verbracht habe. Da ist es ja so ähnlich. Da sitzen die meisten Journalisten in New York City und hatten keine Ahnung von den Wählern Trumps, die in Wyoming saßen zum Beispiel. Da ist wahrscheinlich noch nie ein Journalist hingekommen. Ich überspitze mal ein bisschen. Und so anders ist das in Deutschland auch nicht. Da müssen wir uns mehr rausbewegen.
Also da können wir schlussfolgern, es ist noch viel zu tun. Ich sage erstmal Dankeschön für Ihren Besuch heute Vormittag im SWR1-Leute-Studio. Heute Abend sind zu erleben in Gschwendt im Bilderhaus mit einem Vortrag. Alina Fichter, herzlichen Dank.
Eins gehört.